Karl May. Die Liebe des Ulanen. Kapitel 19. Le Marche sah diese Verwunderung und sagte: »Sie scheinen unangenehm berührt zu sein, dass ich Sie störe. Wen habe ich die Ehre, um Entschuldigung zu bitten, Monsieur?« »Ich bin der Erzieher des jungen Barons«, antwortete Müller jetzt wieder gefasst. »Und ich bin Maler, mit dem Grafen Rallion hier angekommen. Ich gedachte, von dieser Bank aus das Schloss zu zeichnen. Aber ich störe Sie?« »Nehmen Sie Platz«, antwortete Müller höflich. »Mein Name ist Müller.« Er sagte dies, um zu erfahren, wie er den Maler zu nennen habe. Dieser hatte während der Bahnfahrt im Coupé von dem Grafen erfahren, dass seine deutsche Legitimation auf den Namen Haller ausgestellt sei. Darum antwortete er: »Und der meinige Haller, ich bin Deutscher, und Sie auch, wie ich zu meiner Freude aus Ihrem Namen schließe. Allerdings, meine Heimat ist Leipzig, die meine Stuttgart.« Beide täuschten einander. Sie waren gezwungen, die Orte zu nennen, welche auf ihren Legitimationen angegeben waren. Der Franzose war ein lebenswürdiger Gesellschafter, und Müller fühlte sich bereits nach kurzer Unterhaltung recht sympathisch von ihm berührt, bis die Unterhaltung auf Berlin kam. Zufällig, dachte Müller, er hatte nicht bemerkt, dass Haller sie mit Absicht auf Berlin geleitet hatte. »Waren Sie bereits einmal in der Hauptstadt Preußens?«, fragte der Letztere. »Öfters«, antwortete Müller. »Das lässt sich denken, da Berlin von Ihrer Vaterstadt aus ja sehr leicht zu erreichen ist. Sind Sie dort einigermaßen bekannt?«
»So ziemlich.«
»Auch in Militärkreisen?«
»Leidlich. Ich hatte als Erzieher Gelegenheit, zahlreiche Offiziere kennenzulernen.«
»Ah, so sagen Sie mir, ob Ihnen der Name Königsau bekannt ist.« Fast hätte Müller durch eine rasche Bewegung sein Erstaunen verraten. Er beherrschte sich jedoch und antwortete mit nachdenklicher Stimme:
»Königsau? Den Namen müsste ich kennen.
Ah, jetzt besinne ich mich. Ein alter Hauptmann aus Blüchers Zeiten führt diesen Namen.« »Richtig, richtig«, meinte Haller mit französischer Lebhaftigkeit. »Hat dieser alte Veteran einen Sohn?«
»Jetzt nicht mehr, aber ein Enkel, wenn ich mich nicht irre.«
»Jawohl, ein Enkel war es.
Ist dieser nicht Rittmeister bei den Ulanen?«
»So viel ich weiß, ja. Man sagt, dass er ein ausgezeichneter Offizier sei, der von Seiten des großen Generalstabes mit wichtigen Aufgaben beschäftigt werde.«
»Möglich. Ich als Erzieher habe natürlich kein Urteil darüber.«
»Kennen Sie seine Verhältnisse vielleicht näher?«
»Es mag wohl sein, dass ich früher von ihm gehört habe, doch ist es leicht zu entschuldigen, wenn mir das jetzt nicht mehr erinnerlich ist.«
»Sie haben Veranlassung, sich nach ihm zu erkundigen?«
»Ja.«
»Wenn ich wüsste, welche Intention Sie dabei leitet, käme diese vielleicht meinem Gedächtnis zu Hilfe, so dass ich Ihnen Auskunft zu geben vermöchte, Herr Haller.«
»Nun, ich beabsichtige, baldigst nach Berlin zu gehen. Dort werde ich Gelegenheit nehmen, die Bekanntschaft des Rittmeisters zu machen.«
»Sie begreifen, dass es mir da sehr angenehm sein würde, bereits jetzt etwas über ihn zu hören.«
»Ah, Sie haben also Gründe, die Bekanntschaft gerade dieses Mannes zu machen?«
»Allerdings, er ist mir sehr warm empfohlen.«
»Darf ich fragen, von wem?«
»Vom Grafen Rallion«, fuhr es dem Franzosen heraus. Er ahnte aber sofort, dass er jetzt eine Dummheit begangen habe, und fügte, um seine Worte begreiflicher zu machen, hinzu: »Der Graf hat nämlich in Berlin früher seine Bekanntschaft gemacht.« Damit aber hatte der Franzose den Karren noch tiefer hineingeschoben. Müller erinnerte sich der militärisch straffen Haltung, mit welcher der Maler in den Garten getreten war. Er sah den gepflegten Schnurrbart, die kurz verschnittenen Haare und war nun mit sich und dem Maler vollständig im Reinen. Darum meinte er mit einem leichten Lächeln: Soviel ich mich entsinne, ist Rittmeister von Königsau kein sogenannter Gesellschaftsmensch. Der Dienst geht ihm über alles. Er liebt das Studium und infolgedessen die Einsamkeit. Es mag schwer sein, sich bei ihm einzuführen.
Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, seine Freundschaft zu erlangen.
Aus welchen Personen besteht seine Familie noch, außer dem bereits genannten Veteran? Aus seiner Mutter und seiner Schwester. Ist die Schwester hübsch?
Ich glaube, ich habe Bekannte, welche von ihr sogar als von einer Schönheit sprechen.
Müller sagte die Wahrheit. Es tat ihm in diesem Augenblick herzlich wohl, in solcher Weise von der Fernweilenden sprechen zu können. Haller machte ein erfreutes Gesicht und sagte mit jenem Lächeln, welches unter jungen Herren so vielsagend ist: »Ein Grund mehr, die Bekanntschaft des Rittmeisters zu machen. Ich bin Ihnen herzlich dankbar für die Auskunft, die Sie mir erteilt haben. Und ich bedauere sehr, nicht imstande gewesen zu sein, Ihnen mehr zu sagen. Ich will Ihnen gern wünschen, sich nicht enttäuscht zu sehen.« Er verbeugte sich höflich und ging dem Parke zu. Diese Begegnung gab ihm zu denken. War dieser Maler wirklich ein Deutscher? War er überhaupt wirklich ein Maler? Er war mit Rallion, dem größten Hasser Deutschlands, gekommen, und zwar aus Metz, dem militärischen Ameisenhaufen. Warum wollte er als Maler in Berlin gerade Müllers Bekanntschaft machen, das heißt also die des Rittmeisters von Königsau? Warum die Lüge, dass Graf Rallion Königsau kenne? Und wenn dieser Haller kein Maler, sondern Offizier war, so hieß er jedenfalls auch anders und ging in einer geheimen Mission nach Berlin. In diesem Falle? Er wurde gerade jetzt aus seinem Nachdenken aufgestört, denn eine liebliche Stimme erklang. »Bonjour, Herr Doktor. Haben Sie Baroness Marion nicht gesehen?« Er blickte auf. Nanon stand seitwärts von ihm. Sie trug ihr lichtes Kleid hochgeschürzt, wie zu einem langen Gange durch Wald und Feld, und ihr volles, freundliches Gesichtchen wurde von einem breitrandigen Gartenhute beschattet. Ihr Haar hing in zwei dicken, blonden Zöpfen über den Rücken herab. Als sie so hinter dem Fliederstrauche hervorlugte, hatte sie ganz das Aussehen einer neckischen Elfe, welche von ihrer Königin die Erlaubnis erhalten hat, sich einmal an dem fröhlichen, glücklichen Menschenleben zu beteiligen. »Leider nein, Mademoiselle«, antwortete er. »Sie soll mit Alexander in den Park gegangen sein. Ich suche sie.«
»Vielleicht ist sie nach dem alten Turm.«
Sie sah ihn mit fragender Bitte an. Vielleicht wäre es geraten gewesen, sie zu begleiten, um ihr den Turm zu zeigen. Aber er war zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um darüber nachzudenken, ob er als Erzieher die Verpflichtung habe, auch in diesem Falle galant zu sein. Sie bemerkte dies, warf mit einem trotzigen Schmollen das Köpfchen zurück und antwortete: »Ich danke Ihnen, vielleicht finde ich den Turm.« Damit schritt sie fort dem Walde entgegen. Dort dufteten bereits die Maien und zahlreiche Blüten hingen an den Sträuchern. Sie schlüpfte von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch. Sie hatte bald einen Vogel, bald einen Käfer, bald einen früh erwachten Schmetterling zu beobachten. Sie drang immer tiefer und tiefer in den Wald, bis sie endlich nicht mehr weiter konnte. »Mon Dieu, was ist denn das?« fragte sie. »Ich glaube gar, hier ist der Weg alle.« Sie wendete sich um und fügte erschrocken hinzu: »Ach, der scheint ja schon längst alle geworden zu sein. Wo bin ich? Wo ist das Schloss? Und wo ist der alte Turm, den ich suche? Ich habe mich ganz und gar verlaufen.« So war es allerdings. Sie hatte sich verlaufen. Sie suchte nun nach dem richtigen Weg, aber sie fand nicht nur nicht den richtigen, sondern überhaupt gar keinen Weg. Sie ging immer weiter und weiter und verirrte sich immer mehr. Sie ward müde und setzte sich nieder, um auszuruhen, bis sie bemerkte, dass sie keine Zeit versäumen dürfe. Sie brach also wieder auf und suchte von neuem.
Endlich fand sie einen schmalen Pfad, aber als sie ihm folgte, verlief er sich im Walde. Sie kehrte zurück und gelangte an einen Kreuzweg. Sie wandte sich nach rechts, ging eine ganze Viertelstunde lang und musste dann zu ihrem Herzeleid sehen, dass auch dieser Weg zwischen Sträuchern und Büschen ein Ende nahm. Nun wurde es ihr Angst. Sie kehrte abermals um und begann zu rufen. Aber niemand antwortete. Sie befand sich allein, ganz allein im tiefen Walde. »Daran ist nur dieser Monsieur Müller schuld«, rief sie fast weinend. »Warum sind doch die Deutschen nicht so galant wie die Franzosen? Sie sind doch außerdem viel besser als diese.« Und immer weiter ging sie und immer lauter rief sie. »Da, horch! War das wirklich eine menschliche Stimme?« Sie rief abermals und blieb stehen, um zu horchen. Ja, aus weiter Ferne drang eine Antwort herüber. Sie rief wiederholt und die Antwort kam immer näher, bis endlich ein Mann durch die Büsche brach. Er hatte eine dunkle Hose und eine blaue Bluse an und trug einen großen Sack auf der Schulter. Es war Fritz. Als sie ihn erblickte, schlug sie vor Freude die kleinen Händchen zusammen und rief: »Ah, welch ein Glück, Monsieur, Monsieur!« »Wie war gleich Ihr Name?« »Guten Tag, gnädiges Fräulein«, grüßte er höflich, indem er den Hut vom Kopfe nahm. »Schneeberg, Friedrich Schneeberg heiße ich. Aber wie kommen Sie so tief in den Wald?« »Ich bin in die Irre gegangen«, antwortete sie. »Wollen Sie nicht mein Retter sein, zum zweiten Male, lieber Monsieur Schneeberg?« »Oh, wie gern, Mademoiselle«, rief er. »Ich wollte, ich dürfte Sie 100-mal, nein, 1000-mal retten, oder doch wenigstens alle Tage einige Male.« »Das wäre denn doch zu viel verlangt«, lachte sie ganz erfreut, dass gerade dieser gute, brave Mensch sie gefunden hatte. Sie war ja mit ihm in Marions und des Dr. Bertrand Gesellschaft von der Mosel bis hierher gereist und hatte da trotz der kurzen Zeit Gelegenheit gehabt, die treue Seele kennenzulernen. »Ist es weit nach dem alten Turme?«, fragte sie. »Man müsste eine volle Stunde gehen«, antwortete er. »Und nach dem Schlosse?« »Grad ebenso weit, Mademoiselle.« »Ach, das kann ich nicht mehr erlaufen«, klagte sie. »Ich bin so ermüdet, ich muss mich vorher ausruhen.« Ihr Blick suchte nach einem passenden Plätzchen. Da warf er den Sack zu Boden und sagte: »Hier ist ein Fauteuil, wie es weicher gar nicht sein kann, Mademoiselle.« »Dieser Sack, was ist darin?« »Kostbare Pflanzen«, antwortete er mit komischer Wichtigkeit. »Sie haben wohl gehört, dass ich bei Dr. Bertrand als Pflanzensammler engagiert bin.« »Allerdings, ich erinnere mich, sind Sie denn ein guter Botaniker?« »Das versteht sich«, lachte er. »Salomo kannte nur den Isop und den Zeder, ich aber kenne einige Pflanzen mehr.« »Wenn aber diese Pflanzen einen medizinischen Zweck haben, darf ich mich doch unmöglich auf sie setzen.« »Warum nicht, Mademoiselle? Der Medizin tut dies nicht den geringsten Schaden. Der Sack steckt voll von Preußelbeerkraut, Schafgarbe, Weidenblättern und Huflattich. Einen sehr guten Tee wird das freilich nicht geben, aber ein desto besseres Polster. Setzen Sie sich getrost darauf. Es wächst noch eine ganze Menge solches Zeug im Walde.« »Nun wohl, so muss ich Ihnen den Willen tun«, sagte sie. Sie ließ sich auf den weichen Sack nieder, und zwar mit einer so natürlichen Grazie und Anmut, dass sie wirklich ganz das Aussehen einer Elfe hatte. Der Hut hing ihr am Bande im Nacken, er war ihr hinabgerutscht, und nun blickte das liebliche Gesichtchen mit den blauen Augen so freundlich zu ihm empor, dass es ihm heiß um das Herz wurde. Er hätte sich 1000 und abertausend Martern unterworfen, um ihr die kleinste Freude zu bereiten. »Aber nun müssen Sie sich auch setzen, mein lieber Monsieur Schneeberg«, sagte sie. Er gehorchte und suchte sich einen Ort aus, fern von dem ihrigen. »Nein, nicht dort«, sagte sie, »sondern hier, in meiner Nähe, ganz hier.«
Sie deutete gerade dorthin, wo ihre kleinen, kinderniedlichen Stiefletten unter dem Saume ihres Gewandes hervortraten. Er wagte keinen Widerspruch und folgte gehorsam ihrer Weisung. Ihr Auge beobachtete dabei seine Bewegungen. Er war ein gewandter Unteroffizier und hatte sich bei der Eskadron die Beine noch lange nicht steif geritten. Seine volle, kräftige, wohlproportionierte Gestalt schmiegte sich behaglich an das grüne Moos, und als er sich da bequem ausstreckte, überflog sie ihn mit einem Blicke, dem man ein schwer unterdrücktes Wohlbehagen anerkennen konnte. »So, nun wollen wir ruhen und plaudern«, meinte sie. »Aber wovon?« »Ah, da fällt mir gleich etwas ein, was ich Sie fragen wollte. Wenn ich nur nicht denken müsste, dass Sie mir es übel nehmen möchten.« Er blickte sie mit dem ungeheuchelsten Erstaunen an und fragte, »Ich Ihnen etwas übel nehmen? In meinem ganzen Leben nicht.« »Nun wohl, so will ich Sie bitten, mir zu sagen, wie Ihre Familie zu dem Namen Schneeberg gekommen ist. Das ist für eine französische Zunge so schwer auszusprechen. Das klingt so kalt, so eisig, dass man dabei frieren möchte. Stammen Sie etwa aus Lappland?« »Meine Familie«, sagte er in einem schwermütigen Tone, »ich habe keine Familie. Ich habe weder Vater noch Mutter.« »Auch nicht einen Bruder oder eine Schwester, Monsieur Schneeberg?« »Auch nicht, Mademoiselle.« »So sind Sie alle gestorben? Oh, das ist ja traurig, sehr traurig.« »Ob Sie gestorben sind, das weiß ich nicht. Ich bin ein armes Findelkind gewesen.« »Ein enfant trouvé, ein Findelkind?« sagte sie, und sogleich trat auch ein mitleidiger Tropfen in ihr schönes Liebesauge. »Sie armer Monsieur Schneeberg, wie ist dies denn zugegangen?« »Das will ich Ihnen sagen. Da wohnte ein armer Holzhacker zwischen den Bergen, der hatte eine Frau und 6 Kinder, aber nicht genug zu essen für sie alle. Der wanderte eines Tages vom Gebirge hinab in die Stadt, um für seinen letzten Gulden Brot für die Seinen zu kaufen. Als er spät in der Nacht zurückkam, brachte er das Brot und dazu einen kleinen Jungen, den er auf der einsamen Straße unter einer hohen Schneewehe wimmern gehört hatte. Das war ich. Er machte Anzeige, aber es fand sich niemand ein, mich zu reklamieren. Der Holzhacker war ein braver Mann und behielt mich. Da man nicht wusste, ob ich getauft worden sei, taufte man mich, und da erhielt ich, da ich unter einem Berge von Schnee gelegen hatte, den Namen Schneeberg. Mein Pflegevater starb, seine Frau kurze Zeit darauf, und ich kam mit seinen Kindern in das Armenhaus. Dort bin ich aufgewachsen, ohne Liebe, ohne alles, was ein Kind glücklich macht. Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Menschen gefunden, der mir Liebe und Güte erwiesen hat. Wer war das? Mein Rittmeister. Ah, Sie waren Soldat? Ja, Kavallerist. Aber welchen Beruf hatten Sie vorher erlernt? Oh, ich könnte etwas vornehmer tun und sagen, dass ich Friseur gewesen sei, aber ich werde ehrlich sein und eingestehen, dass ich zuerst zu einem Barbier in die Lehre gegangen bin und erst später gelernt habe, Haartouren herzustellen. Und mit einem trüben Lächeln setzte er hinzu, »Sie sehen, Mademoiselle, dass ich nichts, fast gar nichts bin in der Kette der menschlichen Gesellschaft.« Da blickte sie ihn beinahe zornig an und sagte, »Wo denken Sie hin, Monsieur? Sie mit Ihrem Mute, Ihrem braven Herzen, Ihrem weichen, sanften Gemüte wären unnütz. Sie haben mir das Leben gerettet. Sie haben mich auf Ihren Armen aus den Fluten getragen. Das ist gerade genug getan für ein ganzes Leben. Millionen sterben und leben, ohne dass ihnen der Mensch das Leben, ja nur eine einzige Sekunde seines Lebens verdankt. Eigentlich ist mein Leben Ihr wohlerworbenes Eigentum, und wenn Sie darauf einen Anspruch machen, so bin ich Ihnen einen Dank schuldig, welcher so groß ist, dass ich ihn gar nicht abtragen kann. Sie fühlen jedenfalls Befähigung zu etwas Größerem in sich, als Sie jetzt sind. Wer sagt Ihnen denn, dass Sie kein höheres Ziel erreichen werden?« Sie hatte sich in einen solchen Eifer hineingeredet, dass ihre Augen blitzten und ihre Wangen glühten. Es war ihr ein Herzensbedürfnis, ihn zu überzeugen, dass er mehr wert sei, als er selbst denke. Dabei war sie in Bewegung gekommen und hatte bei jedem Worte, welches sie betonte, den Nachdruck dadurch zu verstärken gesucht, dass sie ihren Gegenüber mit der Spitze ihres Fußes an die Achsel stieß. Dass dabei nicht nur ihre Stiefelette, sondern auch ein kleiner Teil ihres feinen, weißen Strumpfes frei vom Gewande erscheinen musste, darauf hatte sie gar nicht geachtet. Auf dieser weißen Stelle haftete Fritzens Auge. Aber es war kein unheiliger Gedanke, der ihn dabei beschlich, sondern sie kam ihm vor wie ein höheres Wesen, wie eine Schöpfung von unerreichbarer Schönheit, dass er froh sein müsse, den Klang ihrer silbernen Stimme hören und in die Tiefe ihres klaren, reinen Auges schauen zu dürfen. Er legte die Hand auf sein klopfendes Herz, schloss die Augen und sagte: »Sie haben recht, zanken Sie mich nur immer tüchtig aus, ich bin der glücklichste Mensch, ich tausche mit keinem anderen, denn ich habe das unendliche Glück gehabt, das liebste und herrlichste Wesen der Welt auf meinen Armen zu tragen.« Sie blickte ihn scharf an, da sie aber in seinen geschlossenen Augen nicht lesen konnte, so fragte sie: »Wie meinen Sie das? Wer ist das liebste, herrlichste Wesen der Welt?« Da schlug er die Augen wieder auf, richtete sie mit größtem Erstaunen auf sie und antwortete: »Das wissen Sie nicht?« »Sie natürlich, Sie sind es.« »Ich?« fragte sie unter einem halben melodischen Lachen. »Ich, das herrlichste Geschöpf der Erde? Oh, Sie irren sich. Ich bin ein hässliches, unliebes Ding, welches sich sehr, sehr oft über sich selbst zu ärgern hat.« Wenn das ein anderer von Ihnen sagte, so würde ich ihn mit dieser meiner Hand zu Boden schlagen, Mademoiselle. Darauf können Sie sich verlassen. An Ihnen ist alles gerade so schön und rein und heilig wie an einer Fee oder an einem Engel. Gerade so, wie Sie sind, habe ich mir als Kind die Engel vorgestellt, und dann sind Sie mir im Traume erschienen. Warum haben denn auch Sie stets Flügel, wenn ich von Ihnen träume?«